Ja, ich möchte auch nochmal alle ganz herzlich willkommen heißen und dann auch direkt zum Thema kommen, die Solas der Reformation, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Und dazu muss man natürlich sagen, wir können die nicht losgelöst von Martin Luther betrachten. Und wenn auch das Thema Martin Luther das zentrale Thema am 31. Oktober sein wird, nämlich am Reformationstag, möchte ich doch kurz auf ihn eingehen. Und das Wichtigste, was er erfahren hat und durchgemacht hat, in der Einleitung erörtern. Wir schauen uns also in der Einleitung zunächst ganz kurz die Zeit an, in der Martin Luther gelebt hat. Und dann schauen wir auf Martin Luther selbst. Und dann gehen wir über zu den Solas. Wie war die Situation vor der Reformation? Warum war die Reformation überhaupt nötig und war sie nötig? Es gibt ja manche, die sagen, die Reformation, die haben wir gar nicht gebraucht. Jetzt schauen wir uns mal die Situation an. Wie war die Haltung zur Bibel in dieser Zeit? Heute haben wir ganz selbstverständlich eine Bibel und zumindest hier in Deutschland, denke ich, haben die meisten Personen zumindest irgendwo eine Bibel zu Hause stehen. Vielleicht verstaubt sie im Regal, aber man hat eine Bibel. Zur Zeit Luthers war es so, die Bibel wurde als Wort Gottes angesehen, das wurde durchaus anerkannt, aber die kirchliche Tradition und Überlieferung stand zumeist im Vordergrund. Es war sogar so, dass oft die Tradition und die Überlieferung noch mehr gewichtet wurde als die Bibel und das Wort Gottes selbst. Das heißt, das Wort Gottes hatte nicht den Stellenwert, den es haben sollte. Das gemeine Volk, wie man es nannte, wurde nicht im Wort Gottes unterwiesen und besaß normalerweise keine Bibel. Die Druckerpresse war gerade erfunden worden, aber es war noch nicht so, dass es massenweise Bücher gab, sondern jemand, der ein Buch hatte, der war privilegiert. Das waren oft vermögende Menschen. Und nicht jeder Einzelne konnte sich es leisten, eben die Bibel zu besitzen. Und somit war der Einzelne, die einzelne Person darauf angewiesen, eigentlich belehrt zu werden, unterwiesen zu werden im Wort. Aber das geschah nicht. Es wurde eben nicht im Wort Gottes unterwiesen. Das Wort Gottes wurde nicht gelehrt, sondern es wurden Traditionen gelehrt, es wurden Geschichten gelehrt, es wurde viel Aberglaube gelehrt. Und somit wussten viele Menschen gar nicht, was im Wort Gottes eigentlich steht. Dazu kommt noch, dass eben der Gottesdienst oft auf Lateinisch war und das hat auch zu großen Problemen geführt, denn allgemein sprach man kein Latein. Dann war es so, der Klerus, also die Priesterschaft, beanspruchte für sich die alleinige Autorität, die Bibel auszulegen. Sie sagten, die Bibel ist so ein kompliziertes Buch, das ist so ein dunkles Buch, das darf nur der Priester, der das ja studiert hat, auslegen und erklären. Das heißt, es war gar nicht so einfach, sogar wenn jemand als Einzelperson eine Bibel gehabt hätte und er wäre erwischt worden, wie er darin liest, dann hätte es sein können, dass er Probleme bekam, weil er ja gar nicht autorisiert war, selbst praktisch das zu studieren. Und dann, ich denke, das ist bekannt, dieser Punkt, im Namen des Glaubens wurde sehr viel Macht ausgeübt. Ja, die Päpste, die waren oft auch Herrscher oder kontrollierten die Herrscher. Und es wurde Geld eingetrieben und ganz bekannt sind ja die Ablässe. Ich denke, jeder hat schon mal von Tetzel gehört, der umherzog und Ablässe verkaufte und sagte, wer diesen Ablass kauft, dessen Seele wird aus dem Fegefeuer befreit, beziehungsweise man konnte ihn ja für Verwandte auch kaufen. Wenn jemand verstorben war, dann wurde stark Druck ausgeübt, dass man so einen Ablass kaufte und so praktisch die Verwandten, die Familienangehörigen aus dem Fegefeuer freikaufte. Und damit wurde auch sehr viel Geld gemacht und gerade der Papst eben zu Luthers Zeiten, der wollte ja den Petersdom wieder neu erbauen und da brauchte er sehr viel Geld. Und das war eben das, was viele Menschen auch sahen oder verbanden mit der Religion. Also es gab durchaus einige, die standen dem kritisch gegenüber. Es war nicht so, dass jeder sagte, das ist ja gut so, sondern es gab kritische Stimmen, aber die waren eben oft nicht sehr laut, weil man eben befürchtete, dann Konsequenzen erleiden zu müssen. Man könnte noch einiges mehr sagen, aber ich denke, das reicht erstmal, um die Situation vor der Reformation etwas zu veranschaulichen. Nun, Martin Luther wurde eben in diese Zeit hineingeboren. Er wuchs auf. Seine Eltern waren natürlich Kirchgänger, aber sahen auch manches kritisch, wie es eben oft der Fall war. Aber nicht so, dass sie die Kirche an sich jetzt in Frage stellten. Und das tat Luther auch nicht. Luther sehnte sich sehr früh nach Heiligkeit. Da hat es verschiedene Gründe. Ein Grund, der genannt wird, ist, dass ein guter Freund von ihm plötzlich starb. Und das führte dazu, dass Luther sich fragte, ja, was wäre gewesen, wenn ich jetzt gestorben wäre? Wo würde ich jetzt sein? Könnte ich vor Gott bestehen? Wäre ich wirklich in Ewigkeit bei Gott? Und da hatte er große Zweifel. Und seine Sehnsucht nach Heiligkeit wurde immer größer. Und er hatte sich schon lang mit dem Gedanken beschäftigt, ins Kloster zu gehen. Und sein Vater war da strikt dagegen. Aber letztendlich, wir wissen, es gab diese Begebenheit mit dem Gewitter, dazu mehr am 31. Er ging letztendlich ins Kloster und beschreibt seine Zeit im Kloster wie folgt. Er sagt, ich bin wirklich ein frommer Mönch gewesen und habe die Regeln meines Ordens strenger befolgt, als ich nur sagen kann. Hätte das noch lange dauern müssen, so hätte ich mich durch Nachtwachen, Gebete, Fasten und andere Arbeiten zu Tode gemartert. Also es gab ja Mönche in dieser Zeit, die nahmen das alles nicht besonders ernst. Die führten ein sehr lasterhaftes Leben. Und so war es bei Martin Luther nicht, sondern er nahm das sehr ernst, er befolgte das alles sehr streng. Und das führte wirklich dazu, dass er manchmal halb tot war, sozusagen. Und eine Frage, die ihn bewegte, auch in dieser Zeit, war die folgende. Wie kann ich mit Werken, die aus einem befleckten Herzensgrund kommen, vor der Heiligkeit meines Richters bestehen? Das war für ihn eine wichtige Frage. Und wenn wir Predigten von ihm lesen, die er später gehalten hat, dann sagt er zum Beispiel in einer Predigt, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die eine Art von Menschen, die sich nicht kümmert um die ewigen Dinge. Das sind Menschen, die leben vor sich hin, die leben ein Leben, auch in Sünde, und ihre Sünde kümmert sie nicht. Sie fragen sich nicht, wie Luther sich hier gefragt hatte, wie kann ich vor Gott bestehen, wie kann ich vor der Heiligkeit meines Richters bestehen. Und es kann sein, ein Mensch lebt sein ganzes Leben so vor sich hin und dann passiert irgendetwas, irgendein Ereignis und er fängt an nachzudenken. So wie es ja bei Luther der Fall war. Er fängt an nachzudenken, gibt es vielleicht doch einen Richter? Und wenn es einen Richter gibt, wie kann ich vor ihm bestehen? Und an diesem Punkt war Luther bereits angelangt. Er fragte sich, wie kann ich vor diesem Richter bestehen? Und wir sehen auch durch diese Aussage, dass er versuchte, durch Werke das zu tun. Und das ist auch ein Motto, was damals natürlich sehr weit verbreitet war und heute weit verbreitet ist, dass man versucht, durch eine gute Lebensführung, durch gute Werke praktisch Gott angenehm zu stimmen und dass man dann hofft, wenn man dann mal bei Gott ist, dass es schon ausreichen wird. Und das tat auch Luther, deswegen war er ja so engagiert im Kloster, weil er hoffte, dass er so Gott zufriedenstellen kann. Aber ihm wurde klar, dass sein Herz befleckt ist. Deswegen sagt er, aus einem befleckten Herzensgrund. Er wusste so viel, auch was die Bibel sagte, dass alle Menschen Sünder sind. Und er wusste, er selbst war ein Sünder. Er wusste, sein Herz ist nicht rein, sondern es ist befleckt. Und das ist eine biblische Wahrheit. Die Bibel sagt, dass sogar die besten Werke, die wir tun, mit Sünde behaftet sind. Nehmen wir das allerbeste Werk, das ich in meinem Leben getan habe, dann ist sogar dieses Werk nicht vergleichbar mit den Werken des Herrn Jesus. Nicht perfekt, nicht vollkommen. Und das war dem Martin Luther hier an dieser Stelle klar. Und so sagte er, ich fand mich als großen Sünder vor Gott und es erschien mir unmöglich, ihn durch Verdienste zu versöhnen. Ja, wie viel er auch tat, wie viel er sich auch abmühte, er hatte nie das Gefühl, jetzt ist es genug. Er hat auch später mal gesagt, er hat das Gefühl, er müsste noch ganz viele Leben leben, um genug Werke zu tun, um Gott zufriedenzustellen. Aber so viele Leben kann er gar nicht leben. Er hat ja nur ein Leben. Und so wusste er nicht, was er tun soll, wie er vor Gott bestehen kann. Dann spricht er auch von Versuchungen, die er erlitt, auch im Kloster. Es war nicht so, wie viele Menschen damals dachten, sie gehen ins Kloster, dann sind sie abgeschottet von der Welt, abgeschottet von der Sünde und können dort ein heiliges Leben führen. Sondern er sagte Folgendes: Wenn in meinem Mönchsleben eine Versuchung auf mich einstürmte, so sagte ich mir selbst, ich bin verloren. Ich beichtete täglich, aber es half mir nichts. In tiefer Trauer quälte ich mich durch die Menge meiner Gedanken. Siehst du, rief ich mir zu, jetzt bist du wieder neidisch, ungeduldig, zornig und es nützt dir elendem nichts, in den heiligen Orden eingetreten zu sein. Also er merkte keine Verbesserung seines Zustands, sondern ganz im Gegenteil, er wusste um diese Versuchungen, um Neid, Ungeduld, Zorn und so weiter, und er wusste, das ist Gott nicht wohlgefällig. Und das machte ihn traurig. So sagte er eben, in tiefer Trauer quälte ich mich durch die Menge meiner Gedanken. Und diese Heiligkeit, die er im Kloster erlangen wollte, die erlangte er nicht. Nun geschah etwas ganz Wichtiges. Moment, dieser Punkt noch, wie ich schon erwähnt habe, manchmal ist er im Tode nahe, das habe ich vorher schon gesagt, durch seine langen Fasten. Er hat sich auch manchmal eingeschlossen in seinem kleinen Zimmerlein und hat dann tagelang nichts gegessen und versucht, wenn er auch mal was versäumt hatte, das war nämlich immer mal wieder der Fall, dass er irgendwelche Gebete versäumt hat, dass er dem nicht nachgekommen ist, weil er zum Beispiel studiert hat, bekam er ein schlechtes Gewissen, schloss sich ein und wollte alles nachholen und so fastete er tageslang und war dann wirklich manchmal bewusstlos und sie mussten ihn da rausholen und er starb eben nicht, er war aber dem Tode nahe. Und dann geschah dieses wichtige Ereignis. Er fand eine Bibel. Bisher hatte er keine eigene Bibel, wie es ja normal war. Im Kloster gab es aber eine angekettete Bibel. Eine lateinische Bibel, aber Luther konnte ja lateinisch. Und er begann, diese Bibel zu lesen. Und als er diese Geschichten las, erstmal aus dem Alten Testament, da war er wirklich beeindruckt. Er hatte ja einiges schon gehört, aber eben nur gehört. Und nun las er diese ganzen Begebenheiten. Und er konnte nicht aufhören zu lesen. Immer wieder kam er zur Bibel zurück, um sie zu lesen. Ups. Später begann er auch das Studium der Bibel in den Grundsprachen. Und da gab es ein Wörterbuch, das ziemlich neu rausgekommen war, von Reuchlin, ein hebräisches Wörterbuch, das ihm dabei half, auch das zu studieren in den Grundsprachen. Das war auch etwas ganz Wichtiges, weil wir wissen ja, später kam ja die Bibelübersetzung. Nun, er fand zwar in der Bibel viele Lichtblicke, aber zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht so, dass er wirklich Frieden gefunden hätte. Und das suchte er ja. Er fragte sich, wie kann ich vor Gott bestehen? Wie kann ich vor meinem Richter bestehen? Und das hatte er noch nicht entdeckt. Und dann lernte er jemanden kennen. Das war Johann Staupitz. Das war der Generalvikar der Augustinerklöster. Und Staupitz entdeckte Luther im Kloster, als er dort dieses Kloster besuchte. Und ihm fiel auf, dass Luther litt unter seiner Sündenlast. Er sah, das ist ein Mensch, der ist überführt von seiner Sünde. Und deswegen war dem Staupitz klar, auf wen er hinweisen muss, nämlich auf Christus. Und so sagte Staupitz Folgendes zu Luther: Schau auf Christi Wunden, auf sein für dich vergossenes Blut, da wird dir die Gnade Gottes erscheinen. Statt dich mit deinen Sünden abzumartern, wirf dich in die Arme des Erlösers. Vertraue auf ihn, auf die Gerechtigkeit seines Lebens, die Versöhnung in seinem Tode. Staupitz verkündigte dem Luther praktisch die frohe Botschaft. Und was ist die frohe Botschaft? Die frohe Botschaft hat diesen einen Teil, der sich mit Sünde, mit Gericht beschäftigt. Und dieser Teil, der war Luther bekannt. Luther wusste, es gab einen Richter, der wird am Ende richten. Er wusste, es gab eine Verdammnis. Er wusste, es gibt das ewige Leben. All diese Dinge waren ihm klar. Das ist nicht selbstverständlich, dass einem das klar ist, aber das war Luther klar. Und Staupitz sah das und deswegen zeigte er dem Luther den Ausweg, nämlich die Versöhnung durch den Herrn Jesus. Deswegen sagt er ihm, schau auf Christi Wunden, auf sein für dich vergossenes Blut. Der Herr Jesus ist ans Kreuz gegangen, um Luther zu erlösen. Er hat sein Blut für Luther vergossen. Und durch das Schauen auf Christus wird ihm die Gnade Gottes erscheinen, sagt Staupitz ihm. Er soll nicht auf seine Sünden schauen, sondern sich in die Arme dieses Erlösers werfen. Vertraue auf ihn, auf die Gerechtigkeit seines Lebens, die Versöhnung in seinem Tod. Luther hatte sich ja gefragt, wie kann ich durch meine Werke Gott versöhnen? Wie kann ich ihn gnädig stimmen? Und das gelang ihm nicht. Und jetzt sagte Staupitz zu ihm, schau auf die Versöhnung in seinem Tod, die Versöhnung, die der Herr Jesus geleistet hat, indem er alle Sünden ans Kreuz getragen hat und so das Erlösungswerk vollbracht hat. Das ist die Versöhnung, die der Herr Jesus gebracht hat. Das ist dieses Werk am Kreuz. Und wenn wir dieses Werk am Kreuz betrachten, dann wird klar, unsere eigenen Werke kommen dem nicht mal annähernd nahe. Wir können nicht, um uns selbst zu versöhnen, ans Kreuz gehen. Aber der Herr Jesus ist an unsere Stelle gegangen. Und das war die Botschaft von Staupitz. Obwohl Luther durch seine Worte getröstet wurde, übermannten ihn die Sünden doch wieder und er rief aus, O meine Sünde, meine Sünde, meine Sünde. Also bis zu einem gewissen Grad half ihm das, was Staupitz ihm sagte, aber nicht so, dass er wirklich zu diesem Frieden gefunden hat. Staupitz sagte dann noch zu ihm, als Luther dann so sagte, meine Sünde, meine Sünde, meine Sünde, möchtest du nur ein gemalter Sünder sein und nur einen gemalten Heiland haben? Wisse, Jesus Christus ist der Heiland selbst für große, wirkliche Sünder, die völliger Verdammnis würdig sind. Herr Luther litt so unter seiner Sündenlast, dass immer wieder der Gedanke aufkam, meine Sünden sind zu groß und zu viele. Gott kann mir nicht vergeben. Aber Staupitz sagte zu ihm, Jesus ist nicht nur ein gemalter Heiland, ja, der irgendwo in der Kirche an der Wand hängt, sondern er ist ein wirklicher Heiland, ein Heiland für wirkliche, für große, wirkliche Sünder, weil er wirklich der Vollkommene ist, der sündlos war und nur so konnte er für die Sünden bezahlen. Und so kann er eben auch Sünder retten, die der Verdammnis würdig sind, also Sünder, die das Gericht verdient haben. Solche Menschen sind es, die gerettet werden. Der Jesus sagt selber, diejenigen, die keine Sünder sind, die brauchen keinen Arzt, die brauchen keinen Retter, die brauchen keinen Erlöser. Und somit ist eine Voraussetzung dafür, gerettet zu werden, erstmal erkannt zu haben, ich bin völliger Verdammnis würdig. Ich müsste dort am Kreuz hängen. Das hat Luther erkannt gehabt, aber er drang nicht durch zu erkennen, der Jesus hat seine Stelle eingenommen. Er studierte weiter die Bibel und entdeckte eine ganz wichtige Bibelstelle im Römerbrief. Nämlich folgende, in Römer 1, Verse 16 bis 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben zu Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das sagt natürlich Paulus, er schämt sich des Evangeliums nicht, er ist ein Verkündiger des Evangeliums und er verkündigt diese Botschaft gerne und er weiß, es ist seine Aufgabe, das zu tun. Und er sagt, es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und das ist ganz wesentlich, auch für Luther ist es ganz wesentlich, das zu erkennen, alle, die daran glauben. Er dachte ja, möglicherweise gibt es für mich keine Chance mehr, weil meine Sünden zu groß und zu viele sind. Aber hier heißt es, diese Botschaft des Evangeliums, das ist eine Kraft und die macht alle selig, die daran glauben, ohne Ausnahme. Deswegen sagt er, die Juden vornehmlich, denn der Herr Jesus ist ja gekommen zum Volk Israel und dann kam das Evangelium zu den Heiden und auch die Griechen, womit dann auch die Heiden gemeint sind. Und ganz wichtig jetzt noch dieser Satz, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das war ja die Frage, welche Gerechtigkeit gilt vor Gott? Welche gilt vor Gott? Ihm war klar, meine Gerechtigkeit gilt nicht. Denn sogar wenn er Millionen Werke getan hätte, diese Werke kamen ja aus diesem befleckten Herzensgrund, wie er sich ausgedrückt hat. Also kann das nicht eine Gerechtigkeit sein, die vor Gott gilt. Es ist keine Gerechtigkeit, mit der er im Gericht vor Gott bestehen kann. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist eine andere. Es ist eine Gerechtigkeit, die nicht dem Menschen gehört, die nicht Luther gehört, sondern es ist die Gerechtigkeit Gottes. Es ist die Gerechtigkeit, die geschenkt wird, die kommt aus Glauben. Zu Glauben. Also durch Glauben empfängt man diese Gerechtigkeit. Und dann heißt es noch, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also nicht aus Werken. Warum? Weil die Werke nie ausreichen könnten, um Gott zu versöhnen. Und sie würden nie an das vollkommene Werk des Herrn Jesus herankommen. Deswegen ist es aus Glauben, weil man durch Glauben diese Gerechtigkeit empfängt, die der Herr Jesus Christus am Kreuz erwirkt hat. Und das ist ein Geschenk, das auf alle kommt, die glauben, das selig macht alle, die daran glauben, wie es hier heißt. Und diese Botschaft, diese Verse, die drangen ihm ins Herz. Und so hatte er diese wichtige biblische Lehre erkannt und für sich selbst erfahren, nämlich Rechtfertigung durch den Glauben. Und der Jürgen hat es vorher gesagt, es ist wichtig, dass wir nicht nur einen theologischen Vortrag hören. Man kann theologisch über Rechtfertigung aus Glauben sprechen, ohne das im Glauben zu erfassen, so wie Luther es erfasst hat. Und deswegen ist es für jeden von uns wichtig, das von Herzen zu erfassen. Luther sagt dann Folgendes über diese Erfahrung. Er sagt, obschon ich ein frommer, tadelloser Mönch war, so war mein Gewissen dennoch bedrückt und beängstigt. Das Wort Gerechtigkeit Gottes war mir unerträglich. Ich hatte keine Liebe zu dem gerechten, heiligen Gott, der die Sünder straft. Ich war vielmehr insgeheim voll Zorn gegen ihn. Ich hasste ihn, weil er uns schon durch die Erbsünde verlorenen, armen Sünder nicht nur durch das Gesetz und das Elend des Lebens erschrecke, sondern auch durch das Evangelium unsere Qualen noch vermehre. Also Luther hatte ja so viel erkannt. Er hatte erkannt, Gott ist ein Richter. Er hatte erkannt, wir haben die Erbsünde. Wir werden geboren mit der Erbsünde. Und das erschien ihm ungerecht. Ja, menschlich gesehen haben viele Menschen ein Problem damit und finden das ungerecht, so auch Luther. Und so zürnte er sogar gegen Gott, der das so gemacht hat. Er war voller Zorn gegen ihn und ein geheimer Hass. Er hätte bestimmt in dieser Zeit nicht offen gesagt, ich hasse Gott. Das sagte er im Nachhinein, weil ihm klar war, das, was in seinem Herzen war, das war in Wirklichkeit Hass. Wenn auch kein offener, ausgesprochener Hass, aber es war eine Haltung des Zürnens, des Hasses. Und deswegen drückt er sich so aus. Und durch das Gesetz, nehmen wir die 10 Gebote, wer ernstlich versucht, die 10 Gebote zu halten, wird merken, er kann sie nicht halten. Es ist unmöglich, diese Gebote einzuhalten, wenn es wirklich um ein Einhalten von Herzen geht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ist ein Beispiel. Das heißt, Gott ist an erster Stelle, er regiert unser Leben, er ist die Nummer 1. Und jetzt ist die Frage, ist das immer der Fall? Und so können wir durch alle 10 Gebote durchgehen und uns muss klar werden, wir können die 10 Gebote nicht halten. Und dem Luther war das klar. Und er fragte sich, ich habe doch die Erbsünde. Und jetzt gibt Gott auch noch Gebote. Wenn ich doch die Erbsünde habe, wie kann ich die Gebote halten? Und das erfüllte ihn mit Zorn. Das war eben sein Zustand. Und jetzt sagt er, als ich aber durch den Geist Gottes jene Worte verstand, nämlich dass die Gerechtigkeit Gottes auf jeden kommt, der glaubt, als ich jene Worte verstand, als ich erkannte, dass die Rechtfertigung des Sünders vom barmherzigen Gott durch den Glauben geschieht, fühlte ich mich wie neugeboren und als ob ich in die offene Tür des Paradieses eingetreten wäre. Jetzt erkannte er diese Wahrheit. Er fand Frieden mit Gott. Er wusste, er war mit Gott versöhnt. Und das war für ihn, als ob er schon ins Paradies eingetreten wäre. Er war natürlich noch nicht im Paradies, aber geistlich gesehen war er gerettet. Und geistlich gesehen war er in der Gegenwart Gottes. Und das veränderte sein Leben. Und das ist auch die Grundlage für die Reformation, dass er diese Erfahrung machte. Es geht nicht nur um ein paar Lehren, die er verkündigte und einen gesellschaftlichen Umbruch, den er bewirkte, sondern es ging erstmal um ihn persönlich. Und dass viele Menschen persönlich Frieden mit Gott finden, das war ihm fortan ein Anliegen. Und er sagt dann wie folgt: Es ist keiner für unsere Sünden gestorben als Jesus Christus, Gottes Sohn. Ich sage es noch einmal, und wenn alle Welt und Teufel sich zerreißen und vor Wut platzen, es ist doch wahr. Wenn er alleine Sünde wegnimmt, so können wir sie nicht durch unsere Werke wegnehmen. Aber unsere guten Werke folgen auf die Erlösung, wie die Früchte am Baum erscheinen. Das ist unsere Lehre, die der Heilige Geist mit der ganzen Christenheit lehrt. Wir halten an ihr im Namen Gottes. Das ist das, was er darüber sagt. Und er sagt damit auch ganz klar: Wenn jemand zum rettenden Glauben ans Evangelium, an den Herrn Jesus kommt, dann wird er nicht so weiterleben wie bisher, sondern die guten Werke werden folgen. Die sind ein Zeichen dafür, dass jemand von Neuem geboren wurde. Wie er sagt, er fühlt sich wie neu geboren. Die Bibel spricht da wirklich von einer neuen Geburt, von einer geistlichen Geburt, und die hat Luther erfahren. Und ein Zeichen einer geistlichen Geburt oder ein Kennzeichen dafür sind, dass gute Werke folgen. Diese guten Werke, die folgen, sind nicht mehr mit dem Ziel, Gott zu versöhnen, sondern sind aus Dankbarkeit und Liebe gegenüber dem lebendigen Gott getan. Und das ist der wesentliche Unterschied. Jemand, der versucht, Gott durch seine Werke zu versöhnen, hat immer im Hinterkopf: Ich möchte mir ja das Paradies verdienen. Ich möchte ja in den Himmel eingelassen werden. Also ist die Motivation nicht reine Liebe und Dankbarkeit Gott gegenüber, sondern die Motivation ist, etwas zu bekommen und Angst vor der Verdammnis. Wenn man aber gerechtfertigt ist durch den Glauben, dann weiß man, man hat alles schon geschenkt bekommen, und von da an kann man in Dankbarkeit und Liebe sich vom Herrn gebrauchen lassen, und so folgen diese guten Früchte. Und nachdem wir das jetzt betrachtet haben, wollen wir jetzt die Solas der Reformation betrachten, die sich eben hierauf gründen. Was sind diese Solas? Die Solas sind Grundprinzipien der Reformation, die aus der Bibel erarbeitet wurden. Es ist also nicht irgendetwas, irgendwelche Lehren, die man erfunden hat, sondern es sind Lehren, die man in der Schrift sozusagen entdeckt hat oder wiederentdeckt hat. Und diese Wiederentdeckung der biblischen Wahrheiten, das ist eigentlich letztendlich das, was zur Reformation führt. Reformation kommt vom lateinischen Reformatio und heißt Wiederherstellung. Luther wollte also nicht eine neue Religion schaffen, sondern er wollte den ursprünglichen biblischen Glauben wiederherstellen. Das ist die Reformation. Reformation heißt letztendlich zurück zur Schrift. Und von dieser war man sehr weit abgewichen. Nun, diese Grundprinzipien wurden in den wesentlichen Bereichen, nämlich was das Evangelium angeht, denn das ist das, was Luther erfasst hatte, von den Reformatoren auch konsequent angewandt und umgesetzt. In anderen Bereichen gingen die Reformatoren leider nicht zurück zur Schrift, das muss man auch sagen. Nicht in allen Bereichen erkannten sie die grundlegenden biblischen Wahrheiten, andere aber gleichzeitig oder später schon. Das Wesentliche ist aber, dass Luther und die anderen Reformatoren wie Zwingli und Calvin und weitere das Evangelium erkannt hatten und so dieses Evangelium verkündigten und den Menschen sagten, wie sie gerettet werden können, wie sie mit Gott versöhnt werden können. Nun, was sind die Solas? Wir haben 5 Solas, manchmal wird das letzte weggelassen, nämlich Sola Scriptura, bedeutet allein die Schrift. Dann Sola Fide, allein durch Glauben. Sola Gratia, allein durch Gnade. Solus Christus, allein durch Christus. und soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Und diese Prinzipien wollen wir uns jetzt anschauen, und zwar wie folgt. Zu jedem Prinzip habe ich ein oder zwei Zitate von Martin Luther. Und danach schauen wir uns dann noch Bibelstellen dazu an, um einfach zu sehen, dass dieses Prinzip auch wirklich aus der Schrift kommt und nicht etwa einfach eine Erdichtung oder Erfindung darstellt. Wir fangen also an mit Sola Scriptura, allein die Schrift. Was bedeutet Sola Scriptura? Das heißt, dass für das Glaubensleben und für den Gottesdienst allein die Bibel der Maßstab ist. Die Bibel ist das Wort, das uns von Gott gegeben wurde. Und Gott hat dazu Propheten gebraucht, die dieses Wort durch die Hilfe des Heiligen Geistes niedergeschrieben haben. Und Gott hat dafür gesorgt, dass dieses Wort, das Wort Gottes, auch wirklich richtig niedergeschrieben worden ist. Also komplett seinem Willen und seinen Wahrheiten entspricht. Und weil er uns die Bibel gegeben hat, möchte er natürlich, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen, dass wir durch die Bibel den Heilsweg finden und durch die Bibel ein Leben führen, das Gott wohlgefällig ist. Und die Bibel an sich beweist sich selbst. Es gibt ja Menschen, die haben Zweifel an der Bibel, aber wir können die Bibel aufgrund von mehreren Punkten ganz klar als Gottes Wort erkennen. Und jemand, der Zweifel hat, der kann das auch prüfen. Er kann sich mit der Bibel beschäftigen, kann zum Beispiel Prophetien prüfen, die bereits eingetroffen sind, kann die Kohärenz der Bibel betrachten und mit anderen Büchern vergleichen. Also es gibt da Möglichkeiten, das zu tun, aber viele Menschen sagen, das brauche ich alles gar nicht. Sie lehnen das Buch von vornherein ab und das ist die falsche Haltung. Die Schrift muss der Maßstab sein. Nun, was hat Luther gesagt zu Sola Scriptura? Er sagt, andere Schriften, aber der alten oder neuen Lehrer, wie sie Namen haben, sollen der Heiligen Schrift nicht gleichgehalten, sondern alle zumal miteinander derselben unterworfen und anders oder weiter nicht angenommen werden, denn als Zeugen. Also alle anderen Schriften müssen dem Wort Gottes untergeordnet werden. Die Bibel, das ist die Heilige Schrift. Und es gibt kein Buch auf der Welt und keine Schrift auf der Welt, die der Bibel gleichwertig ist. Und das hat Luther erkannt. Und da stand er auch im Kontrast zu seiner Zeit, denn die Kirche behauptete ja, dass die Traditionen gleichwertig sind. Zum Beispiel die Schriften der Kirchenväter, die Entscheidungen von Konzilien und andere Schriften, die man produziert hatte, betrachteten sie als gleichwertig. Und deswegen hatte die Bibel eben nicht diesen Stellenwert, den sie haben sollte. Und Luther sagte, alles andere muss der Bibel untergeordnet werden. Und so sehen wir, dass auf Sola Scriptura auch alles andere basiert. Alle anderen Solas ergeben sich letztendlich aus der Schrift. Deswegen ist Sola Scriptura eben eine wichtige Grundlage für alles andere. Und es war ja auch in der Bibel, wo Luther die Wahrheit fand, wo Luther zum rettenden Glauben an den Herrn fand und das Evangelium erkannte. Als Zeugen können andere Schriften dienen. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Apokryphen. Luther hat nicht gesagt, man darf die Apokryphen nicht lesen, aber sie sind der Bibel untergeordnet, sind keine heiligen Schriften, aber sind Zeugen, nämlich Zeitzeugen. Zum Beispiel lesen wir in den Apokryphen von den Makkabäerkriegen, und wir wüssten von denen nicht so viele Details, wenn wir diese Schriften nicht hätten. Er betrachtete sie also als historische Schriften, aber nicht als gleichwertig mit dem Wort Gottes. Die katholische Kirche hat dann später gesagt, betont im Konzil zu Trient, diese Schriften sind gleichwertig. Warum? Weil es dort eine Stelle gibt, eine Passage, unter anderem, aber das war eine der wichtigsten, wo ein Opfer für Tote gebracht wird, was es sonst in der Bibel nicht gibt, was verboten ist. Und sie sagten sich, das wird es angegriffen, dass wir Opfer für Tote bringen, nämlich die Messe. Ja, die Messe, das sind letztendlich Opfer für Tote. Laut katholischer Lehre wird in der Messe eben Jesus nochmal geopfert auf unblutige Art und Weise. Und um das zu verteidigen, sagten sie, diese Schrift die Apokryphen sind gleichzusetzen mit dem Wort Gottes, was vorher nicht behauptet wurde. Luther sagt, die Heilige Schrift, die 66 Bücher der Bibel, sind allein der Maßstab und an der Bibel müssen wir alles prüfen, auch seine eigenen Aussagen übrigens. Luther trat nicht auf mit prophetischer Vollmacht in dem Sinne, dass er sagte, das, was ich sage, das gilt, sondern er sagt, prüft, ob das, was ich sage, mit dem Wort übereinstimmt. Und er wäre auch bereit zu widerrufen, wenn er überführt würde durch die Schrift. Nicht einfach nur, dass man sagt, das stimmt nicht, sondern wenn er durch die Schrift überführt würde. Nun, was sagt die Bibel dazu? Wir lesen schon im Alten Testament, in Sprüche 30, Vers 6, tue nichts zu seinen Worten hinzu, nämlich zu den Worten Gottes, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. Schon im Alten Testament war es verboten, etwas zum Wort hinzuzufügen. Nur die Propheten, die von Gott gesandt waren und inspiriert waren, eben durch den Heiligen Geist, die waren autorisiert, das Wort niederzuschreiben. Und im 2. Timotheus 3, 16 bis 17, da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Sowohl damals als auch heute wurde oft gesagt, die Bibel allein reicht nicht, um ein Leben in Gottesfurcht zu führen, um ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Die Bibel selbst sagt aber, sie reicht aus. Der Mensch Gottes ist ganz zubereitet durch das Wort, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Da reicht die Schrift, um uns zu belehren, zu überführen, zu zurechtweisen, zu erziehen und so weiter. Da brauchen wir überhaupt keine anderen Schriften, sondern allein die Bibel. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass man andere Schriften nicht lesen darf, aber eben dem Wort untergeordnet. Und in der Offenbarung lesen wir ganz am Ende, und die Offenbarung ist also das letzte Buch der Bibel, für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Diese klaren Aussagen finden wir am Ende der Bibel. Im letzten Kapitel der Bibel eine klare Warnung von der Bibel, weder was wegzunehmen, noch was hinzuzufügen. Und das ist auch ein wichtiges Merkmal von Sekten, die sich auf die Bibel berufen, dass sie entweder Dinge wegnehmen, eben nicht die ganze Bibel als Wort betrachten, oder Dinge hinzufügen, die sie als gleichwertig der Bibel betrachten. Und da sehen wir die klare Warnung. Wir sehen, dass es sogar heilsentscheidend, ob man diese Haltung zum Wort hat. Ich hatte schon vorher gesagt, das Evangelium ist heilsentscheidend. Aber wenn man Dinge von der Bibel wegnimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man auch das Evangelium wegnimmt. Ja, das ist auch ein Kennzeichen von Sekten. Wenn wir zum Beispiel die Mormonen betrachten, dann wissen wir, sie haben das Evangelium nicht. Sie haben die ganze Bibel und noch ein zusätzliches Buch, das Buch Mormon. Aber das Evangelium haben sie nicht. Sie haben es theoretisch in der Bibel, aber sie sind so geprägt von ihrer Lehre, dass sie eben dieses Evangelium nicht sehen. Und somit kann allein die Bibel der Maßstab sein. Und wir tun gut daran, die Bibel so anzunehmen, wie sie uns gegeben ist. Dann kommen wir zum nächsten Sola, sola fide, allein durch Glauben. Das hatten wir dadurch schon betrachtet, dass wir uns schon mit Luther beschäftigt haben. Er erkannte ja genau diese Wahrheit, dass die Rechtfertigung allein durch Glauben geschieht. Und somit besteht auch diese Wahrheit eben darin, dass wir allein durch Glauben gerettet werden können. Durch Glauben allein, und zwar durch Glauben an das Evangelium. Luther beschreibt das in seiner Vorrede zum Römerbrief sehr gut, und zwar zum 3. Kapitel. Da sagt er im 3., er meint das Kapitel des Römerbriefes, das 3. Kapitel des Römerbriefes, wirft er sie alle beide auf einen Haufen. Wen wirft er auf einen Haufen? Das erkläre ich jetzt. Das sind die Juden und die Griechen und somit alle Menschen. Ja, Paulus macht immer diese Unterscheidung, zuerst dem Juden, dann dem Griechen. Mit Griechen meint er die Nationen, also die Heiden sozusagen. Und beide wirft er auf einen Haufen und spricht, einer sei wie der andere allzumal Sünder vor Gott. Der Jude ist nicht kein Sünder, weil er Jude ist. Und der Grieche ist auch nicht kein Sünder, weil er Grieche ist. Es sind beide Sünder. Der Jude ist Sünder und der Grieche ist Sünder vor Gott. Danach fängt er an und lehrt den rechten Weg, wie man fromm und selig werden muss, und spricht, sie sind alle Sünder und ohne Gottes Ruhm, müssen aber ohne Verdienst gerecht werden durch den Glauben an Christus, der uns solches verdient hat durch sein Blut und uns ein Gnadenthron geworden ist von Gott, der uns alle vorherige Sünde vergibt. Damit er beweist, dass seine Gerechtigkeit, die er gibt, im Glauben alleine uns hilft. Es ist manchmal so, wenn man Zitate von Luther hat, dass sie natürlich nicht ganz unserem Deutsch entsprechen, etwas älter formuliert. Aber ich denke, es kommt klar zum Ausdruck, was Luther meint. Er betont, die Rechtfertigung ist ohne Verdienst. Wir können sie uns nicht verdienen und kommt allein durch den Glauben an das Blut Jesu Christi. Und mit dem Blut Jesu Christi ist natürlich sein Leiden und Sterben gemeint. Am Kreuz hat er uns mit sich versöhnt. Und auf dieser Grundlage vergibt er dem Glaubenden alle Sünden. Und so gilt allein die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt. Und dann sagt er weiter in dem gleichen Werk zu Kapitel 5. Also haben wir denn, dass der Glaube ohne alle Werke gerecht macht. Und doch nicht daraus folgt, dass man darum kein gutes Werk tun solle, sondern dass die rechtschaffenen Werke nicht außen bleiben, von welchen die Werkheiligen nichts wissen und dichten sich selbst eigene Werke, darin weder Friede, Freude, Sicherheit, Liebe, Hoffnung, Vertrauen noch keines rechten christlichen Werks und Glaubensart ist. Das ist das, was er selbst erfahren hatte. Er tat sehr viele Werke. Diese waren aber nicht geprägt von diesen Eigenschaften, von Friede, Freude, Sicherheit und so weiter. Die rechtschaffenen Werke, das sind die, die kommen, wenn man schon zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist. Und das sehen wir auch in der Bibel, zum Beispiel in Epheser 2, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist allein Gnade, es ist ein Geschenk Gottes, wenn man errettet wird. Und dieses Geschenk bekommt man durch den Glauben, sagt uns der Epheserbrief. Das nicht aus euch, betont er. Gottes Gabe ist es. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir sehen also, dieses Prinzip sola fide steht ganz in Übereinstimmung mit der Bibel. In Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun aus Glauben gerecht geworden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott kommt durch den Glauben, durch die Rechtfertigung aus Glauben. Und jetzt die Stelle im Römerbrief, über die Luther vorher geschrieben hat, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Diese Wahrheit finden wir hier wieder auch in der Bibel. Alle sind Sünder, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollen. Das heißt, alle Menschen von Natur aus verfehlen das Ziel. Sie befinden sich auf einem Weg und dieser Weg führt nicht ins Paradies. Dieser Weg führt nicht dahin, dass sie gerettet werden, sondern, wie Jesus selbst gesagt hatte, er führt ins Verderben. Es ist der breite Pfad, auf dem die Menschen erstmal wandeln. Die Rechtfertigung deswegen geschieht ohne Verdienst, durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Jesus hat alles Nötige getan, um den Menschen von der Verdammnis zu erretten und ihm den Weg, das Tor zum Paradies aufzumachen. Sollen wir 5 Minuten Pause machen oder sind alle soweit fit? Pause, ja? Nein? Dann machen wir weiter. Also kommen wir zu Solus Christus, Christus allein. Besagt, dass der Weg zu Gott allein durch Jesus Christus geschieht. Er ist der einzige Weg. Es gibt nicht viele Wege, es gibt nicht tausende Wege. Nicht jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Er kann natürlich meinen, das zu tun und wir können es nicht verhindern. Aber das heißt nicht, dass er dann wirklich selig wird. Wer selig werden will, wird das nur durch Jesus Christus. Und das ist dieses Prinzip Solus Christus, Christus allein. Schauen wir dazu auch ein Zitat von Martin Luther an. Er sagt erstmal in seinem Werk vom unfreien Willen, da möchte ich dazu sagen, das ist ein Werk, das er als Antwort auf ein Werk von Erasmus von Rotterdam geschrieben hat. Erasmus von Rotterdam war ein Katholik, der die griechische Übersetzung des Neuen Testaments zusammengetragen hat. Also er hat es nicht selbst geschrieben, sondern die Schriften gesammelt und rausgebracht, in Druck gegeben. Und Luther hat auch dieses griechische Neue Testament verwendet für seine Bibelübersetzung. Und das betont er auch, da bin ich dem Erasmus zum Dank verpflichtet, dass er das getan hat. Aber Erasmus griff Luther an. Und er griff ihn an in diesem wesentlichen Punkt, nämlich die Willensfreiheit des Menschen. Und in dieser Schrift griff er aber nicht nur diesen Punkt an, sondern, also ich muss dazu sagen, Erasmus war für die Willensfreiheit des Menschen und griff damit Luther an, der die Willensfreiheit des Menschen verneinte. Da werden wir später noch drauf eingehen. Er griff aber auch die Bibel an sich an. Er sagte zum Beispiel, die Bibel sei dunkel und verworren. Und deswegen dürfen nur die Priester die Bibel erklären. Und darauf geht Luther jetzt erstmal ein. Er sagt, das allerdings gebe ich zu, dass viele Stellen in der Schrift dunkel und verworren sind. Nicht um der Hoheit der Dinge, sondern um unsere Unkenntnis der Worte und der Grammatik willen, die aber nicht die Erkenntnis aller Dinge in der Schrift hindern können. Denn was kann der Schrift noch Erhabeneres verborgen sein, nachdem die Siegel aufgebrochen sind und der Stein von der Grabestür gewälzt ist, jenes höchste Geheimnis verkündet worden ist, dass Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden, dass Gott dreifältig und doch einer sei, dass Christus für uns gelitten hat und ewiglich regieren werde. Ist das nicht in aller Welt bekannt und verkündigt? Nimm Christus fort aus der Schrift, was wirst du weiter in ihr finden? Also er betont auch Christus, ist der Maßstab, um die Schrift zu verstehen. Man muss eben erstmal zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus kommen, um wirklich die Schrift verstehen zu können. Und viele, die diese Erfahrung gemacht haben, können bezeugen, von einem Moment auf den anderen war ihnen die Bibel klar. Nicht alles und nicht jede Stelle im Alten Testament und so weiter. Aber viele grundlegende Dinge verstanden sie auf einmal, nachdem sie zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus gekommen waren. Da war die Schrift eben nicht mehr dunkel und verworren, sondern Christus war ihnen groß geworden und Christus war der Maßstab, um die Schrift zu verstehen. Und das sagt Luther hier. Weiter sagt er, darum ist die Autorität der Väter für nichts zu achten. Und sind die irrtümlich beschlossenen Entscheidungen, und er meint die Entscheidungen der Konzilien, wie es ja alle ohne und außerhalb des Wortes gefällten sind, zu zerreißen und zu verwerfen. Denn Christus gilt mehr als die Autorität der Väter. Also er erkennt die Entscheidungen der Konzilien, die ja für die katholische Kirche sehr wichtig waren, er erkennt sie nicht an. Er sagt, die muss man zerreißen und verwerfen. Warum? Weil sie nicht auf der Schrift, letztendlich nicht auf Christus gegründet sind. Christus ist mehr als die Autorität der Väter. Luther schätzt ja zum Beispiel sehr den Augustinus, aber auch nur im Rahmen dessen, wie er im Wort mit dem Wort übereinstimmte. Er widersprach ihm auch an anderen Stellen und auch den anderen Kirchenvätern, die er sehr gut kannte, aber er sagte, Christus gilt mehr. Und ein weiteres Zitat, aber die schwärmerischen Menschen, welche ohne den Mittler Christus mit Gott handeln, glauben mir nicht. Christus selbst sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Daher wirst du außer diesem Wege, Christo, schlechthin keinen anderen Weg zum Vater finden, sondern Irrtum. Nicht die Wahrheit, sondern Heuchelei und Lüge. Nicht das Leben, sondern den ewigen Tod. Darum sei dessen wohl eingedenk, dass man in der Sache der Rechtfertigung, wo wir alle mit dem Gesetz der Sünde, dem Tode, dem Teufel und der Überwindung alles Übels zu tun haben, keinen anderen Gott kennen soll als den menschgewordenen und menschlichen Gott. Ich denke, da trifft er den Nagel auf den Kopf. Er kennt die Bibelstelle, die sagt, nämlich ein Zitat, das der Herr Jesus selbst gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der einzige Mittler, der uns mit Gott versöhnen kann. Er ist der einzige. Warum? Weil er sowohl Mensch als auch Gott war. Er ist Gott von Ewigkeit her und wurde Mensch. Seine Menschheit kam zu seiner Gottheit dazu. Und somit war er wahrer Gott und wahrer Mensch auf dieser Erde. Der Einzige und deswegen auch der Einzige, der diese Versöhnung bewirken kann, denn es wird Gott auf der einen Seite und der Mensch auf der anderen Seite versöhnt. Und der Mittler, der das bewerkstelligen kann, muss sowohl Gott als auch Mensch sein. Deswegen eignet sich kein anderer Mensch, der jemals gelebt hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Deswegen kann es auch keinen anderen Weg geben. Und deswegen führt kein Weg an Jesus Christus vorbei. Wenn jemand sagt, ich glaube zwar an Gott, aber Jesus ist mir nicht so wichtig, der hat das Wesentliche übersehen. Denn, wie Luther hier sagt, wir können nicht mit Gott handeln ohne den Mittler. Wir haben gar keinen Zutritt zu Gott. Warum? Weil Gott heilig ist. Gott ist so heilig, dass er keine Sünde duldet. Nicht die kleinste Sünde kann in seiner Gegenwart bestehen. Und deswegen müssen wir versöhnt werden, wir müssen reingewaschen werden von unserer Sünde. Wir brauchen Vergebung, um überhaupt in die Gegenwart Gottes kommen zu können. Und genau das hat der Herr Jesus bewirkt. Jemand anderes hat es mal so ausgedrückt, wenn wir die Sünde als eine Krankheit betrachten, dann gibt es für diese Krankheit nicht ganz viele verschiedene Arzneien, sondern nur eine. Das ist das Evangelium Jesus Christus. Wenn wir eine Krankheit, eine wirkliche Krankheit mit der falschen Medizin behandeln, dann werden wir auch nicht gesund. Wir brauchen die Medizin, die für diese Krankheit wirklich auch hilft, um gesund zu werden. Und so ist es mit der Sünde. Wenn wir unsere Sünde loswerden wollen und ins Paradies kommen wollen, dann brauchen wir den Heiland, der Herr Jesus Christus, der das Sündenproblem gelöst hat, der selbst zur Sünde wurde am Kreuz, der unsere Sünde auf sich geladen hat. Und deswegen, Luther sagt ganz trefflich, wir haben mit Gesetz, wir haben es mit Sünde zu tun, wir haben es mit dem Tod zu tun, mit dem Teufel und Überwindung alles Übels. Und das kann nur der menschgewordene und menschliche Gott tun, uns dabei helfen. Und Luther spricht hier auch ganz klar vom ewigen Tod. Er war nicht jemand, der sagte, macht euch keine Sorgen, den ewigen Tod, den gibt es nicht. Er warnte die Menschen davor, aber er zeigte ihnen auch den Ausweg. Nun wollen wir dazu noch Bibelstellen anschauen. Erstmal in 1. Timotheus 2, Vers 6. Denn es gibt nur einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Er ist der einzige Mittler. Und dadurch geht auch hervor, und das hat Luther auch betont, dass es keine zusätzlichen Mittler gibt, wie zum Beispiel Maria oder die Heiligen, die oft wichtiger waren als Christus selbst, sondern um gerettet zu werden, müssen wir direkt zu diesem Mittler gehen, uns in die Arme dieses Erlösers werfen, nämlich Jesus Christus. Und jetzt dieser Vers, den Jesus zitiert hat, den Luther zitiert hat von Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir: Und es ist in keinem anderen das Heil. Und gemeint ist Jesus Christus. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Nun kommen wir zum Punkt Nummer 4. Sola gratia, allein aus Gnade. Bedeutet, dass die Errettung, das Heil, allein aus Gnade ist, ein Geschenk Gottes ist und eben nicht auf unser Bemühen zurückgeht. Luther sagt in diesem Werk, von dem ich schon zitiert habe vorher, nämlich vom unfreien Willen: Aber jetzt, da Gott mein Heil aus meinem Willen herausgenommen und in seinen Willen aufgenommen hat, und nicht durch mein Werk oder Laufen, sondern durch seine Gnade und Barmherzigkeit mich zu erhalten verheißen hat, bin ich sicher und gewiss, dass er getreu ist und mir nicht lügen wird, auch mächtig und stark ist, dass keine Teufel, keine Widrigkeiten ihn werden überwältigen oder mich ihm werden entreißen können. Niemand, spricht er, wird sie aus meiner Hand reißen, denn der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alle. So geschieht es, dass wenn nicht alle, so doch etliche und viele gerettet werden, denn durch die Kraft des freien Willens überhaupt keiner gerettet würde, sondern wir würden alle zusammen verloren gehen, so sind wir auch gewiss und sicher, dass wir Gott gefallen, nicht durch das Verdienst unseres Werkes, sondern durch die Huld seiner uns verheißenen Barmherzigkeit. Ein langes Zitat. Und es geht um diese Auseinandersetzungen. Erasmus hat Luther angegriffen und betont, der Mensch hat einen freien Willen. Und das passt sehr gut zur katholischen Lehre. Warum? Der Mensch kann durch sein Bemühen Gott gefallen. Er kann durch seinen freien Willen Schritte auf Gott zumachen, wie er will. Er kann einen kleinen Schritt machen, noch einen kleinen Schritt, noch einen kleinen Schritt und kann sich so auf Gott zubewegen. Und du, Luther, du sagst, es ist alles Gnade, also hat der Mensch ja gar keinen freien Willen. Und die Erwartung war, dass viele sagen, ja, Moment mal, das hast du falsch verstanden, der Mensch hat einen freien Willen, aber das sagt Luther nicht. Luther sagt, aber jetzt, da Gott mein Heil aus meinem Willen herausgenommen und in seinen Willen aufgenommen hat. Warum macht er solch eine Aussage? Es geht ihm um eine ganz wichtige, grundlegende Sache der Bibel, die Verdorbenheit des Menschen. Wenn der Mensch Sünder ist, wenn der Mensch durch die Übertretung im Paradies sich von Gott entfernt hat, dann heißt das auch, dass der Sündenfall den ganzen Menschen umfasst. Es umfasst sowohl seine Seele, sein Geist, als auch natürlich seinen Körper, dieser gefallene Leib. Es beinhaltet auch den Willen des Menschen. Und das ist das, was der Jesus auch sagt: Ihr habt den Teufel zum Vater und seinen Willen wollt ihr tun. Bevor ein Mensch erweckt ist, will er den Willen des Teufels tun. Er weiß es nur nicht. Aber er will den Willen des Teufels tun, das begehrt er ganz automatisch. Nicht nur den Willen des Teufels, sondern auch des Fleisches, sagt uns die Bibel. Das heißt, der Mensch ist von Natur auf die Sünde gerichtet und nicht auf Gott. Und er bewegt sich auch keinen Millimeter zu Gott hinzu, wenn nicht Gott in seiner Gnade wirkt. Das ist die sogenannte vorlaufende Gnade. Wenn ein Mensch erweckt wird, wie Luther, dass er zum Beispiel auf einmal erkennt, ich bin Sünder, das kommt nicht von irgendwoher. Das ist nicht ganz natürlich dem Menschen gegeben, sondern Gott erweckt einen Menschen, sodass er anfängt zu suchen, sodass er anfängt zu fragen. Von Natur aus, sagt die Bibel, keiner fragt nach Gott. Also ein Mensch, ohne dass Gott wirkt, fragt nicht mal nach Gott. Wie soll er denn Gott suchen, wenn er nicht mal fragt? Also sehen wir hier diese vorlaufende Gnade. Und so ist es dem Luther wichtig zu betonen, die Verdorbenheit des Menschen, die ist komplett. Und deswegen liegt das Heil im Willen Gottes. Wenn es in meinem läge, würde ich nie nach Gott suchen. Wenn es aber in Gottes Willen liegt, dann fange ich irgendwann an zu suchen. Wenn es so Teil von seinem Plan ist. Er hat es aufgenommen in seinen Willen. Deswegen sagt auch der Römerbrief, so liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. In Römer 9 und andere Stellen sagen uns Ähnliches. Und das war dem Martin Luther ganz wichtig. Und damit folgt auch, dass wenn jemand zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist, dass er bewahrt wird von Gott. Er sagt ganz klar, keine Teufel, keine Widrigkeiten werden ihn überwältigen oder mich ihm entreißen können. Er war sich sicher, wenn er von neuem geboren ist, dann ist diese Geburt auch ein für alle Mal geschehen. Er wird nicht am nächsten Tag aufwachen und Gott lästern und in die Hölle geworfen werden. Nein, Gott wird ihn durchbringen bis zum Ende und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt er, zitiert er hier das Johannesevangelium. Und in der gleichen Passage heißt es, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Somit ist auch das Bleiben im Glauben ein Geschenk Gottes und Gnade. Er betont, wenn es so wäre, wie die katholische Kirche sagt, dass durch die Kraft des freien Willens Menschen gerettet werden, dann würde niemand gerettet werden, weil die Kraft des freien Willens vermag gar nichts. Und deswegen ist er dankbar, dass Gott gewirkt hat, dass Gott ihn erweckt hat und dass er das Evangelium erkennen durfte. Dann noch ein weiteres Zitat. Er sagt erstens, Gott verheißt den Demütigen, das heißt denen, die an sich verzweifelt sind und sich aufgegeben haben, mit Bestimmtheit seine Gnade. Ganz und gar aber kann sich kein Mensch eher demütigen, bis dass er weiß, dass seine Seligkeit vollständig außerhalb seiner Kräfte, Absichten, Bemühungen, seines Willens und seiner Werke gänzlich von dem Belieben, Beschluss, Willen und der Tat eines anderen, nämlich Gottes allein, abhänge. Wenn er nämlich im Vertrauen auf sich selbst bleibt, und das tut er so lange, wie er sich einbildet, er vermöge auch noch so wenig für seine Seligkeit zu tun, und nicht von Grund auf an sich verzweifelt, so demütigt er sich deswegen nicht vor Gott, sondern vermutet oder hofft oder wünscht wenigstens Gelegenheit, Zeit oder irgendein gutes Werk, dadurch er dennoch zur Seligkeit gelange. Wer aber wirklich nicht daran zweifelt, dass alles vom Willen Gottes abhänge, der verzweifelt völlig an sich selbst, wählt nichts Eigenes, sondern erwartet den alles wirkenden Gott. Der ist am nächsten der Gnade und der Seligkeit. Also ganz wichtige Aussagen, die er hier macht. Es geht um die Frage, wie viel schreibe ich mir selbst zu an meiner Errettung und wie viel schreibe ich Gott zu? Martin Luther betont, wir müssen alles Gott zuschreiben, denn wir haben alles ihm zu verdanken. Und wer auch noch ein bisschen meint, er hat sich an etwas selbst zu verdanken, der hat die Gnade noch nicht erkannt. Er hat noch nicht erkannt, dass es sola gratia ist, denn er hat alles Gott zu verdanken. Wenn wir mal beim Herrn sind, alle, die hier an das Evangelium glauben, wenn wir vor Gott stehen werden, dann werden wir uns nicht auf die Schulter klopfen und er wird uns auch nicht auf die Schulter klopfen, in dem Sinne, dass wir sagen, dank meiner Willensentscheidung, meiner freien Entscheidung, meinem Suchen nach dir bin ich jetzt hier, sondern wir werden vor ihm niederfallen und ihn anbeten, ihm die Kronen hinwerfen, um mit dem Bild der Offenbarung zu sprechen, und sagen, dir habe ich alles zu verdanken. Dir alleine. Und somit ist es allein aus Gnade ist es ein Geschenk, eine Huld Gottes, wie Luther es hier ausdrückt. Wir schauen uns dazu auch noch Bibelstellen an. Erstmal 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Dieser heilige Ruf, der erfolgte in der Zeit. Aber er basiert auf dem Vorsatz Gottes, den er vor ewigen Zeiten gefasst hat. Und deswegen wieder Gnade. Dann Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Es ist seine Gnade, die hier zum Ausdruck kommt. Dann Epheser 2, 8 bis 9, das haben wir schon gesehen. Wir schauen es aber nochmal im Hinblick auf die Gnade an. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Hier heißt es, und das nicht aus euch. Also nicht aus uns, nicht durch unseren Willen, sondern durch die Gabe Gottes, durch Gnade. Heißt das, dass jemand gegen seinen Willen errettet wird? Nein. Das heißt es nicht. Das war dem Martin Luther ganz klar. Aber Gott wirkt am Menschen, er überführt den Menschen. Er führt ihn dahin, dass er sucht und dass er gerettet werden will. Dass er weiß, Gott ist ein Richter, es gibt eine Verdammnis, ich brauche einen Ausweg. Und er sucht und er fragt. Und Jesus sagt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dann findet er nach der Verheißung und will auch gerettet werden. Und der letzte Punkt, wie gesagt, er wird manchmal weggelassen, ich denke, er ist aber auch wichtig, nämlich allein zur Ehre Gottes. Bedeutet eben, dass unser ganzes Leben zur Ehre Gottes sein soll. Luther sagt in seinem Werk Die Auslegung des Vaterunsers, ist auch ein relativ bekanntes Werk, das er auch sehr früh verfasst hat. Da sagt er Folgendes: Also, dass dies Gebet nichts anderes will, das Vaterunser, denn dass Gottes Ehre vor allen und über allen und in allen Dingen gesucht wird und unser ganzes Leben ewiglich allein zu Gottes Ehre gelangen soll. Nicht zu unserem Nutzen, auch nicht zu unserer Seligkeit oder etwas Gutes, es sei zeitlich oder ewig, es sei denn zu Gottes Ehre und Lob endlich verordnet. Also was sollen wir suchen? Gottes Ehre. Unser Leben soll zu Gottes Ehre sein. Unser Leben hat nicht das Hauptziel, dass wir die Seligkeit erlangen. Das ist natürlich für uns schon erstmal die wichtigste Voraussetzung dafür, dass wir zu Gottes Ehre leben können. Ohne Seligkeit können wir nicht zu Gottes Ehre leben. Aber das höchste Ziel ist die Ehre Gottes. Darum ist dies das erste Gebet. Denn Gottes Ehre, das erste, letzte, höchste ist, dass wir ihm geben können und er auch nichts anderes sucht und fordert. Wir können ihm auch sonst nichts geben, denn alle anderen Güter gibt er uns, die Ehre aber behält er sich allein. Und weiterhin sagt er, jetzt in der Erklärung des Galaterbriefes, auch alle Kraft des freien Willens, alle pharisäische Weisheit und Gerechtigkeit, alle Orden, Messen, geistlichen Stände, Heiligendienst, Gelübde, Fasten, härene Hemden und so weiter. Also er zählt lauter Dinge auf, die damals, in der damaligen Zeit, mit dem Heil in Verbindung gebracht wurden. Er sagt, treten wir mit Füßen und speien sie an, als das abscheulichste, unflätige Kleid und das verderblichste Gift des Teufels. Warum nimmt er solche Worte? Warum wählt er solche Worte? Weil die Menschen sich an diese Dinge klammerten und hofften, dadurch selig zu werden. Und in Wirklichkeit kamen sie in die Verdammnis, weil sie darauf vertrauten. Und deswegen nennt er es das verderblichste Gift des Teufels. Dagegen wollen wir die Ehre Christi klar ans Licht stellen und verherrlichen, der uns durch seinen Tod nicht bloß von der Welt, sondern von der argen Welt errettet hat. Von der argen Welt könnte man auch sagen, von der bösen Welt hat der Herr Jesus uns errettet durch seinen Tod. Deswegen ist die Ehre Christi vor die Ehre Gottes, ist die Ehre Christi das, was eben ganz oben stehen soll. Es geht nicht um uns, sondern es geht um Gottes Ehre. Allein zur Ehre Gottes. Dazu dann noch Bibelstellen. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Römer 11, Vers 36. Johannes 5, Vers 22 bis 24 betont in diesem Zusammenhang auch den Sohn. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also der Vater richtet nicht, sondern der Sohn. Warum? Weil der Herr Jesus auf dem Thron sitzen wird und Gericht halten wird. Er ist der Richter. Deswegen, wir hatten ja schon gesehen, man kann nicht einfach zum Vater kommen ohne den Sohn. Und wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Hier sehen wir einen Hinweis auf die Dreieinigkeit. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Im Alten Testament heißt es, sagt Gott, ich werde meine Ehre keinem anderen geben. Und somit müssen wir den Sohn so ehren wie den Vater, weil er eben auch Gott ist, weil er eins ist mit Gott. Und dann das Wesentliche, dass wir durch Glauben vom Tod zum Leben hindurchdringen. Der hat ewiges Leben, heißt es, und kommt nicht ins Gericht. Es gibt eine Möglichkeit, dem ganzen Gericht zu entkommen, nämlich durch den Glauben an den Sohn Gottes. Und in der Offenbarung lesen wir, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde, unter der Erde ist, und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 5, Vers 13. Alle Ehre gebührt Gott. Und so sollte auch alles, was wir tun, mit dem Bestreben getan werden, dass es zur Ehre Gottes getan wird. Und nicht eben, um Ehre vor Menschen zu suchen oder um uns selbst in den Vordergrund zu stellen. Nun möchte ich mich noch mit dem Punkt beschäftigen, warum brauchen wir die Reformation heute? Brauchen wir sie heute? Manchmal wird ja gesagt, wir sind da schon weit drüber hinaus, wir haben uns schon viel weiterentwickelt. Die Reformation war zwar wichtig damals, um in dieser Zeit einen Aufbruch zu bewirken, aber heute haben wir schon viel tiefere Erkenntnis von der Bibel auch, von biblischen Wahrheiten, die wir heute ganz anders interpretieren und verstehen. Was würde Luther heute sagen? Würde Luther heute sagen, boah, super, die Theologen, die haben es jetzt erkannt. Nein, Martin Luther würde sagen, wie damals, zurück zur Schrift. Er würde auch heute die Menschen auffordern, schaut in den Schriften, in den heiligen Schriften, ob es sich wirklich so verhält. Was ist heute passiert? In welcher Zeit leben wir, müssen wir uns erstmal fragen. Entschuldigung, das ist die nächste Folie. Also erstmal die Frage, warum ist Sola Scriptura so essentiell? Erstmal, weil Gott existiert und sich mitgeteilt hat. Wenn Gott nicht existieren würde, wäre das Prinzip irrelevant. Also wenn die Bibel einfach ein Dokument wäre, das Menschen geschrieben haben, dann wäre es egal, was die Bibel sagt. Dann müssten wir uns da gar nicht so viel mit beschäftigen. Natürlich aus Interesse, weil es zur Kultur gehört, müssten wir das schon etwas studieren, vielleicht in der Schule behandeln. Aber das wäre es dann auch. Aber wenn Gott wirklich existiert und uns die Bibel gegeben hat, dann müssen wir die Bibel befolgen. Dann müssen wir die Bibel studieren, um zum Heil zu gelangen und nach der Bibel leben. Also die Grundlage ist, dass Gott existiert und er existiert, sonst würde es die Bibel, so wie wir sie in den Händen haben, nicht geben. Heutzutage, muss man sagen, wird alles relativiert. Man sagt, es gibt da eine heilige Schrift, da gibt es eine, da gibt es eine. Alle sagen dasselbe. Die Bibel und Jesus Christus selbst stellen aber einen Absolutheitsanspruch. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also entweder wir sind konsequent und sagen, Jesus Christus war der größte Lügner, der jemals auf dieser Erde gewandelt ist, oder wir nehmen seine Aussagen ernst. Und ich denke, zu behaupten, er war der größte Lügner, der jemals auf der Erde gewandelt ist, das ist gefährlich. Das wollen auch viele nicht tun. Deswegen sagen sie lieber, ja gut, er war ein Religionsstifter. Er war wichtig. Aber wenn er doch wichtig war, dann muss man sich mit seiner Botschaft und seinem Anspruch beschäftigen und diesen prüfen. Und dann kann man nicht einfach alles relativieren. Wie gesagt, ohne dieses Prinzip, sola scriptura, sind alle Aussagen der Bibel nur relativ. Das bezieht sich auf den Heilsweg, wie wir gerettet werden können, und auch auf die Werte der Bibel. Der Mensch wird zum alleinigen Maßstab in Bezug auf Gut und Böse, richtig und falsch. Und das ist die Richtung, in die wir uns hinbewegen. Der Mensch ist der Maßstab für alles. Und das führt zu so einer Ethik, wie zum Beispiel von Peter Singer, die sehr an die Nazi-Ethik erinnert. Ja, man darf das Leben verkürzen, wenn alte Menschen uns zu lästig werden. Sie sind nur noch eine Belastung für die Gesellschaft. Warum das Leben nicht beenden? Genauso mit Behinderten darf man umgehen und so weiter. Und Peter Singer, das ist ein anerkannter Ethiker, kann man sagen, der geschätzt wird von vielen, nicht von allen, aber von vielen. Der wird gehört. Und wir sehen, zu welch einer Moral der Mensch gelangt, ohne die Bibel, ohne Gottes Wort. Wir müssen uns vor Augen führen, noch ist die Bibel eine gewisse Grundlage von der Geschichte her für unsere Gesellschaft und deswegen haben wir nicht noch schlimmere Zustände. Aber diese Grundlage schwindet und deswegen werden die Zustände schlimmer. Also auch die Werte, die die Bibel vermittelt, müssen wir dann natürlich in Frage stellen, wenn wir nicht glauben, dass Gott wirklich die Bibel gegeben hat. Und das lässt sich prüfen, das habe ich vorher schon gesagt, das kann man nachprüfen, ob Gott uns die Bibel gegeben hat, indem man die Bibel selbst betrachtet und mit anderen Schriften vergleicht. Jesus Christus selbst betrachtete die Schrift als Autorität, nämlich das Alte Testament war ja schon geschrieben. Er nahm die Bibel wörtlich, zum Beispiel Adam und Eva betrachtete er als historische Personen, auch Jona im Riesenfisch betrachtete er als Tatsache. Also er relativierte das Ganze nicht, sondern er nahm es so, wie es geschrieben war. Und somit dürfen wir wissen, die Bibel ist glaubwürdig und wir sollen sie nicht einfach verwässern oder umdeuten. Wenn wir nicht an dem Prinzip sola scriptura festhalten, dann ist auch die Tür für Verführung durch selbsternannte Propheten und falsche Lehrer weit offen. Warum? Man kann ihnen nicht mit der Schrift entgegentreten. Luther hat solche falschen Propheten, hatte mit solchen falschen Propheten zu tun, zum Beispiel die Zwickauer Propheten, die auch auftraten mit dem Anspruch, wir sind Propheten Gottes, wir haben neue Offenbarungen. Und Luther hat sich mit ihnen getroffen und hat gesagt, so, jetzt beweist doch mal das, was ihr da behauptet anhand von der Bibel. Und sie sagten, nur der Geist, der Geist. Ja, der Geist hat ihnen das eingegeben. Und Luther trat dem entgegen mit der Bibel, weil er nur die Autorität der Schrift anerkannte. Einmal war Luther im Gebet und plötzlich erschien ihm eine Erscheinung. Sie sagte zu ihm, ich bin Jesus Christus, bete mich an. Was tat Luther? Betete er diese Erscheinung an? Nein, er sagte, weiche von mir, Satan, denn ich weiß von keinem anderen Christus, als dem, der in der Bibel geoffenbart ist. Also ihm war klar, Gott hat sein Wort gegeben, die Bibel, und die Bibel ist abgeschlossen. Und heute gibt es keine Propheten mehr, weil das letzte Buch, die Offenbarung, ist niedergeschrieben und fertig. Dort sind die Ereignisse bis zum Ende beschrieben, bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus. Deswegen brauchen wir keine weiteren Bücher mehr und keine Erscheinungen, die ja auch im Katholischen sehr häufig war. Da gab es nicht nur Jesus-Erscheinungen, sondern Marien-Erscheinungen und alles Mögliche. Wenn man nicht weiß, was sola scriptura bedeutet, dann ist man anfällig für solche Dinge. Heute haben wir die Situation, dass die Bibelkritik ein Weg von der Schrift bewirkt hat, anstatt ein Zurück zur Schrift. Und wir müssen dazu sagen, zum Beispiel in Deutschland, aber das ist auch weltweit der Zustand, in den Universitäten in Deutschland, dort ist die vorherrschende Meinung die Bibelkritik. Und es wird sehr gelehrt verpackt. Man wirft mit griechischen Begriffen um sich und sagt, so und so und so und so ist es. Und das ist Gottes Wort, das ist nicht Gottes Wort. Ja, Aussagen wie, dass Gott die Liebe ist, da sagt man, okay, das kann man stehen lassen als Gottes Wort. Aber Aussagen wie, ich bin der Weg oder es gibt eine ewige Verdammnis, das wird wegrationalisiert. Und somit gibt es viele, die Pfarrer werden wollen, die studieren Theologie und sie werden durch das Theologiestudium zu Atheisten. Das sind keine Einzelfälle. Sie haben vorher noch ein gewisses Vertrauen, einen Respekt vor der Bibel. Dann wird ihnen das alles wegerklärt durch die Bibelkritik. Und da sind wirklich griechische Spezialisten, die da auch dann lehren und unterrichten. Und dann meinten, boah, die können so gut Griechisch, die müssen ja Recht haben. Und dann hat die Bibel keine Bedeutung mehr für sie. Und so werden sie zu Atheisten und sie werden dann trotzdem Pfarrer. Manche sind so konsequent und sagen, nein, ich gehe den Weg jetzt nicht. Aber manche sagen, gut, das habe ich jetzt studiert, jetzt werde ich Pfarrer. Glaubt nicht an die Auferstehung, an das Leiden des Herrn Jesus vielleicht noch, aber nicht an die Auferstehung und so weiter. Und das ist so das, was einfach passiert ist, das ist die Zeit, in der wir befinden. Ein anderer Bereich, in dem wir heute Probleme haben, betrifft nicht nur Kirchen, sondern auch viele freie Gemeinden, muss man dazu sagen. Die haben sich so weit weg von der Bibel entfernt und akzeptieren falsche Propheten als diejenigen, die das Sagen haben. Sie sagen, so spricht der Herr zu mir, so spricht er zu euch und geben Prophetien im Namen des Herrn weiter. Und das ist natürlich so spektakulär, dass viele sagen, warum soll ich da das Wort lesen, das vor 2000 Jahren geschrieben wurde. Da vorne steht ein Prophet, der sagt mir jetzt, was los ist. Der sagt mir jetzt, was morgen passiert. Und so studiert man nicht mehr das Wort, sondern hört auf diese falschen Propheten. Und so wird das Wort Gottes untergraben und die Gemeinden verführt, weil sie eben nicht zurück zur Schrift gehen, sondern weg von der Schrift hin zu den Propheten. Das ist der Zustand, der eben durch die pfingstencharismatische Bewegung bewirkt worden ist. Und diese Bewegung unterwandert Gemeinden, die in der Vergangenheit an der Bibel festgehalten haben, die in der Vergangenheit gesagt haben, zurück zur Schrift. Dieses Prinzip befolgen sie dann nicht mehr. Ein weiterer Punkt ist, dass die Gefahr, in der wir uns befinden, verschwiegen wird. Nämlich die Gefahr, in die ewige Verdammnis, so wie Luther es gesagt hat, in die ewige Verdammnis zu kommen. Wenn aber das verschwiegen wird, dass es eine Hölle gibt, dass es ein ewiges Leiden gibt, dann sucht man auch nicht nach dem Ausweg. Wenn gesagt wird, alle kommen in den Himmel, warum soll ich dann danach suchen, gerettet zu werden? Das ist eine große Gefahr, die die Menschen schläfrig macht, die die Menschen unachtsam macht für ewige Dinge. Und so suchen sie das Evangelium und diesen Ausweg nicht. Das ist wie, wenn man Menschen, die auf dem Weg zum Abgrund sind, wirklich einen realen Abgrund, sie laufen, sie sehen nichts, sie sind blinde, sie laufen auf den Abgrund zu, sind kurz davor, darunter zu stürzen. Und wir sagen ihnen nicht, stopp, halt! Da ist der Abgrund. Warum sagen wir es ihnen nicht oder warum sagen viele das nicht? Entweder sie glauben gar nicht mehr, dass es diesen Abgrund gibt, oder sie sagen, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Dann laufen sie halt darunter. Ja? Durch die Allversöhnung, was in der evangelischen Kirche die vorherrschende Lehre ist, da glauben manche noch an eine Hölle, aber die Hölle hört auch mal auf. Durch die Allversöhnung schaffen sie es ja dann doch. Und das ist auch ein Problem mit der Lehre der Allversöhnung. Wer einmal an diese Lehre glaubt, der ist dann oft kein Evangelist mehr. Der verkündigt den Menschen nicht mehr das Evangelium. Warum? Weil die Ernsthaftigkeit ist nicht mehr da. Sie befürchten ja nicht mehr, dass jemand ewig verloren geht, sondern es ist nur noch eine gewisse Zeit. Vielleicht auch gar nicht. Deswegen ist auch diese Lehre gefährlich und diese Lehre wird oft auf Grundlage von der Bibel mit griechischen Begriffen und so weiter, wird sehr viel verdreht, begründet. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Die Bibel ist heute genauso das Wort Gottes wie damals und zeigt uns den Heilsweg auf. Jesus hat uns die Bibel für alle Zeiten gegeben, nicht nur für die damalige Kultur. sondern bis an das Ende der Weltzeit. Hat er die Jünger geschickt, hat er gesagt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur und das soll geschehen bis zu seiner Wiederkunft. Abschließend, es geht also um die Ewigkeit. Und deswegen ist dieses Prinzip zurück zur Schrift wichtig, deswegen sind die Solas wichtig, deswegen brauchen wir auch heute wieder eine Reformation. Die wichtigste Entdeckung, die Luther machte, war keine soziale Transformation, sondern wie man in Ewigkeit die Ewigkeit bei Gott verbringen kann. Und folgende Verse zeigen das. Erstmal Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ein ganz wichtiger Vers. Aus Liebe hat Gott seinen Sohn Jesus Christus geschickt. Und es war von Anfang an klar, Jesus Christus kommt, um zu leiden und zu sterben. Nicht um die Gesellschaft zu transformieren, sondern um zu leiden und zu sterben, um das Sündenproblem zu lösen. Das ist die Liebe Gottes. Und wir sind aufgefordert, uns damit zu beschäftigen und dieses Geschenk im Glauben anzunehmen. Und jeder, der an ihn glaubt, heißt es, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wer diese Botschaft erfasst hat, wird selbst zum Botschafter. 2. Korinther 5, 20 bis 21. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das war das, was Luther getan hat. Er hat die Menschen aufgefordert, zu Christus umzukehren. Und jeder Gläubige hat diese Aufforderung, den Menschen zuzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und so möchte ich das abschließend machen. Wer jetzt hier heute dabei war und noch nicht gerettet worden ist durch Jesus Christus, den möchte ich auffordern und ermahnen, lass dich versöhnen mit Gott. Nimm diese Liebe Gottes an, das Evangelium, das er dir in Jesus Christus zuteil werden lässt. Er ist der Erlöser, er ist gekommen, um zu erlösen. So lehne ihn doch nicht ab, weise ihn nicht ab, sondern erkenne, dass er für dich ans Kreuz ist und für dich zur Sünde geworden ist, um dir seine Gerechtigkeit zu schenken, um dir die Gerechtigkeit Gottes zu geben. Die Frage ist, warum lehnt man dieses Geschenk überhaupt ab? Vielleicht, weil es umsonst ist. Ja, wenn wir zum Beispiel Kalender verschenken, dann fragen manche ganz skeptisch, ist das umsonst? Wenn man sagen würde, kostet 10 Euro, würden sie es vielleicht kaufen. Aber umsonst, gut, muss dazu sagen, es nehmen trotzdem viele den Kalender. Aber oft haben Menschen eine Skepsis gegenüber Dingen, die umsonst ist. Das Evangelium, das Heil ist aber umsonst. Wir müssen gar nichts tun dafür. Wir müssen es im Glauben erfassen, im Glauben annehmen. Dazu sind wir aufgefordert und dürfen dann diese Erfahrung machen wie Luther, dass wir durch die offene Tür des Paradieses eintreten und Frieden mit Gott finden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es ist noch niemand eingeschlafen, weil es eben doch ein bisschen länger geworden ist. Und jetzt wollte ich noch fragen, ob jemand Fragen hat. Dann darf er die gerne jetzt stellen. Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich ganz kurz auf die nächsten beiden Vorträge hinweisen, eben in einer Woche, am Freitag auch um 19 Uhr, da geht es um die Täufer, die auch durch die Reformation letztendlich zum Glauben gekommen sind, durch die Botschaft der Reformatoren, haben aber eben manche Dinge nachgeforscht in der Bibel und wollten noch mehr verändern, als die Reformatoren bereit waren zu verändern. Zeitweise hatten auch die Reformatoren gerade die Tauffrage anders gesehen, als sie es dann später sahen. Und diese Täufer erkannten das Evangelium, glaubten daran und bestanden aber auch, dass man nicht die Kinder tauft, sondern dass man erst, wenn jemand wirklich zum Glauben an den Herrn gekommen ist, dass man dann tauft. Und das führte zu massiver Verfolgung. Und da wird Stefan Klaus nächsten Freitag den Vortrag halten. Er wird von der Schweiz sprechen, er wird aber auch hier von unserer Gegend sprechen, denn die Verfolgung, die war auch hier im Schwabenland präsent. Und dann am 31. Oktober, am Reformationstag, möchte ich nochmal ganz ausführlich dann auf Martin Luther selbst und seinen Weg eingehen.